Radio Prag Nachrichten.
Ex-Parteichef der Sozialdemokraten Jiří Paroubek bereitet eine neue Partei vor. Der Kulturausschuss des tschechischen Senats stellt sich gegen den geplanten Abriss des Hauses auf dem Wenzelsplatz. Ex-Verkehrsminister Řebíček ist neuer Mehrheitseigner von Slavia Praha. Der ehemalige Premier und Parteivorsitzende der Sozialdemokraten Jiří Paroubek bereitet mit seinem Team die Gründung einer neuen politischen Partei vor. Wie Paroubek am Mittwoch gegenüber der Presseagentur ČTK sagte, wolle er spätestens im Herbst die Mitte-Linke Partei vor der Öffentlichkeit vorstellen. Er äußerte seine Ernüchterung durch die gegenwärtige Politik der Sozialdemokraten. Er kritisierte das Verhalten der heutigen Parteispitzen, vor allem der Parteivizevorsitzenden Maria Benešová, die eine Machtgruppe um sich bilde. Paroubek forderte sie auf, die Fragmentierung der sozialdemokratischen Partei zu stoppen. Die Denkmalschutzabteilung des Prager Magistrats soll sich mit dem geplanten Abriss eines Hauses auf dem Wenzelsplatz erneut befassen. Der Kulturausschuss des tschechischen Senats hat sich mit der Forderung nach einer Wiederaufnahme des Genehmigungsverfahrens und gründlichen Überprüfung der Sache an die Seite der Gegner des Abrisses gestellt. Die Entscheidung der Denkmalschutzabteilung und die Zustimmung von Kulturminister Jiří Besser hätten nach der Meinung der Ausschussmitglieder Ansichten der Fachleute nicht in Betracht gezogen. Im Juli haben 13 Architektur- und Kunstgeschichte-Professoren beim Kulturminister ersucht, das Verfahren wieder aufzunehmen, da das Gebäude architektonisch und urbanistisch wertvoll sei. Aktivisten und Vertreter verschiedener Menschenrechtsorganisationen verlangen die Abberufung von Ladislav Batora vom Posten des Chefs der Personalabteilung im Bildungsministerium. Sie haben den Premier und die Vorsitzenden der Regierungsparteien in einem offenen Brief aufgefordert, sich für die Abberufung einzusetzen. Ihrer Meinung nach sollten die Bildungsinstitutionen nicht von einer Person beeinflusst werden, die mit rassistischen und antisemitistischen Subjekten verbunden sei. Ladislav Batora hatte 2006 als Parteiloser für die damalige rechtsextreme Nationalpartei kandidiert, die in ihrem Programm vor allem gegen Ausländer und Roma hetzt. Heute ist er der Vorsitzende der konservativen Initiative DOST. Batora weist allerdings die Beschuldigung wegen Rassismus und Extremismus zurück. Im Nationaltheater in Prag wird heute Abend die Ballettvorstellung Könige der Sonne aufgeführt. Die internationale Truppe Kings of the Sun präsentiert dabei im Rahmen einer Europatournee klassisches Ballett verbunden mit modernem Tanz. Am Ballettgala-Abend beteiligen sich Startänzer und Ballerinas aus den besten Tanztheater Europas. Das Stück wurde laut dem Choreograf des Projekts Nikita Dmitrievski durch das Leben des französischen Sonnenkönigs Ludwig IV. Inspiriert. Zum Mehrheitseigner des Fußballclubs Slavia Praha ist der ehemalige Verkehrsminister Aleš Řebíček geworden. Er hat den 70-prozentigen Aktienanteil von der Investitionsgruppe Natlan Group gekauft und verfügt nun über 98% Aktien des Clubs. Die übrigen 2% gehören kleinen Aktionären. Die Information über den Verkauf wurde am Mittwoch auf der Webseite des Fußballclubs bestätigt. Wegen der Schulden hatten Slavia bis vor kurzem noch Lizenzentzug und Abstieg in die dritte Liga gedroht. Dies konnte der Verein Mitte Mai mit dem Einstieg von Natland verhindern. Die Investitionsgesellschaft Natland als neuer Mehrheitseigner der Vereinsaktien beglich damals alle Schulden gegenüber dem früheren britischen Eigner Enic. Das Wetter. Am Donnerstag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt. Während des Tages kommen vom Westen her die Schauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 22 bis 26 Grad Celsius, in Lagen über 1000 Metern nur bis zu 18 Grad Celsius. Soweit die Nachrichten von Radio Prag mit Markéta Kachlíková.
Herzlich willkommen bei Radio Prag. Sie hören die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Heute bei uns, warum der tschechische Fußballnachwuchs bei der Europameisterschaft der unter 19-Jährigen überzeugen konnte, auch wenn der Titel diesmal nicht drin war. Und der ehemalige Präsident Havel erhält ein vorübergehendes Denkmal im berühmten Café Slavia. Wie es dazu kam, erfahren Sie wie immer bei uns. Und im Anschluss an unser Tagesecho folgt im Wirtschaftsmagazin ein Interview mit dem Spezialisten für Wirtschaftsrecht, Arthur Braun, der von Prag aus deutsche und tschechische Firmen berät. Von ihm erfahren Sie mehr über den Erfolg tschechischer Firmen auf dem deutschen Markt. So viel zu unseren Themen des Tages. Mein Name ist Marco Zimmermann und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Die tschechische Fußball-Juniorenauswahl bis 19 Jahre ist Vize-Europameister. Im Finale der diesjährigen U19-Europameisterschaft verloren die Schützlinge von Trainer Jaroslav Hřebík zwar gegen den Turnierfavoriten Spanien, doch mit ihrer Spielweise hat die tschechische Nachwuchs während des gesamten Turniers begeistert. Und er hat für einen kräftigen Lichtblick im ansonsten oft gescholtenen Fußball des Moldau-Landes gesorgt. Lothar Martin berichtet.
Nach den 120 Spielminuten der dramatischen und hochklassigen Finalpartie am Montagabend im rumänischen Chiaina sanken die tschechischen Junioren enttäuscht zu Boden und ließen ihrer Betrücktheit freien Lauf. Nach den Toren von Ladislav Krejčí und Patrick Lacha waren sie zuvor jeweils in Führung gegangen. Doch die Spanier konnten beide Male ausgleichen. Und als Doppeltorschütze Paco Alcácer 5 Minuten vor dem Ende der Verlängerung das 3:2 für die Iberer erzielte, hatten die tschechischen Kicker keine Antwort mehr parat. Dennoch hatte der Co-Kommentator des tschechischen Fernsehens, Pavel Karoch, nach dem Abpfiff des Finales nur lobende Worte für das Team parat. Unsere Spieler haben zwar verloren, doch für mich sind sie heute alle Gewinner. Für das, was sie bei der EM gezeigt haben, kann man sie nur loben. Für das mutige und tiefe Pressing, die aktive Spielweise, hervorragende individuelle Leistungen, das schnelle Umschalten von Abwehr auf Angriff und die hohe Effektivität beim Abschluss. Zum Sieg hat heute wirklich nur ganz wenig gefehlt. Zum Beispiel das Glück, was die Spanier beim Treffer zum 1:1 hatten, als ihr Torschuss noch abgefälscht wurde. Sicher, die Spanier hatten noch andere gute Möglichkeiten und sind ein tolles Team. Für mich aber sind unsere Jungs die Sieger. In den Annalen der Welt- und Europameisterschaften für Nachwuchsmannschaften aber wird man das so leider nicht wiederfinden. Daran ist nun vielmehr vermerkt, dass der tschechische Fußball bei insgesamt 8 Finalteilnahmen nur einmal erfolgreich blieb. Im Jahr 2002, als die damalige U21-Auswahl den EM-Titel in dieser Altersklasse in der Schweiz gewann. Die Spanier hingegen haben den Siegerpokal im Wettbewerb der 19-Jährigen schon 5-mal mit nach Hause genommen. Für Trainer Hřebík war das jedoch kein Grund, nun über seinen Schützlingen den Stab zu brechen. Im Gegenteil. Wir haben gegen die Spanier so gespielt, dass wir noch bis 5 Minuten vor dem Schlusspfiff vor dem Sieg standen. Die Spanier waren bereits nervös und unsicher, ob sie überhaupt noch ausgleichen können. Wir haben das 6. Spiel innerhalb von 16 Tagen bestritten. Das ist etwas Unglaubliches. Meine Spieler sind einfach fantastisch. Jetzt aber weinen sie in der Kabine, denn wir haben leider verloren. Dennoch, der EM-Silbermedaillengewinn des U19-Teams krönt ein für den tschechischen Fußballnachwuchs recht erfolgreiches Jahr. Vor den Kickern um Kapitän Jakub Brabec und Torjäger Tomáš Pšikryl brachte die U21-Mannschaft von der Endrunde in Dänemark EM-Bronze mit nach Hause und das junge U17-Team hatte sich immerhin für die WM-Runde in Mexiko qualifiziert. Sehr erfreut darüber ist vor allem der Chef für den Nachwuchsbereich beim Nationalen Fußballverband, Dušan Fitzel. Trotzdem betont er, alle Trainer, die wir für die jeweiligen Nationalmannschaften haben, sind der Meinung, dass wir einen aktiven Spielstil interpretieren wollen, denn das verlangt der moderne Fußball in Europa. Wenn wir uns qualitativ verbessern und mit den erfolgreichsten Mannschaften Schritt halten wollen, dann ist das der einzige Weg, der existiert. Und für die jungen Tschechen, denen nach 4 eindrucksvollen Siegen im Turnierverlauf der ganz große Coup letztlich verwehrt blieb, hatte der ehemalige Fußballer Ludik Selinka dann auch noch ein paar tröstende Worte parat. Jetzt überwiegt bei ihnen sicher die Traurigkeit, dass sie den letzten Schritt nicht vollzogen haben. Aber nach einiger Zeit werden sie begreifen, dass das ein fantastischer Erfolg war und dass sie einen riesigen Sprung nach vorne in ihrer Karriere gemacht haben. Auch die traurige Emotion gehört zum Fußball, doch die Erfahrungen, die sie jetzt gesammelt haben, sind sehr wertvoll. Das wird sie in der Karriere bestimmt voranbringen.
Das war Lothar Martin mit einem Überblick über einen großen Erfolg für den tschechischen Nachwuchsfußball. Vom Sport kommen wir nun zur Kultur. Ex-Präsident Václav Havel kehrt zurück, nicht auf die Prager Burg, sondern in sein geliebtes Café Slavia. Diejenigen, die bisher kein Glück hatten, dem Ex-Präsidenten einmal persönlich in dem berühmten Prager Kaffeehaus zu begegnen, können es nun nachholen. Eine aus Polyesterharz gefertigte Figur Václav Havels begrüßt ab Mittwoch die Gäste des Cafés. Mehr dazu von Martina Schnalberg-Gobber.
Der Ex-Präsident schreite dem Kaffeebesucher lächelnd entgegen, mit einem Sakko leger über die Schulter geworfen und einem Stapel von Papieren in der Hand. Diese Havel-Statue in Lebensgröße hat eine beachtenswerte Geschichte. Sie ist ein Werk der jungen Bildhauerin Barbara Dovschowa, die am Institut für Kunst und Design der Westböhmischen Universität Pilsen ihr Handwerk erlernt hat. Vor einem Jahr wurde die Plastik, gemeinsam mit Werken anderer Studenten, beim Musik- und Bierfestival Pilsner Fest ausgestellt. Die Festivalbesucher nahmen die Plastik mit großem Interesse auf und ließen sich oft mit dem Lächeln Ex-Präsidenten fotografieren. Die Figur von Barbara Dovschowa wurde dann von den Besuchern des Pilsner Festivals auch zum besten Werk der Ausstellung gewählt. Jedoch verschwand die Statue trotz aller Sicherheitsmaßnahmen von einem Tag auf den anderen. Die Bildhauerin sagt, sie sei damals verzweifelt gewesen. Ich habe jedoch gehofft, dass jemand meine Arbeit vielleicht irgendwo anders platziert hat. Ich habe geglaubt, wenn wir das Areal durchsuchen, auf dem das Festival stattfand, müssten wir die Statue doch wiederfinden. Die Statue tauchte wirklich auf, jedoch nicht dort, wo die Künstlerin gehofft hatte. Nach mehreren Tagen rief jemand anonym bei der Polizei an und informierte sie, dass die gesuchte Statue des Ex-Präsidenten im Graben an der Autobahn D5 bei Rokycany liege. Der Dieb sei mit dem Werk jedoch nicht gerade sanft umgegangen, erzählt Barbara Dovschowa. Die Statue war beschädigt. Es war zu erkennen, dass man sie hier und her gezogen hatte. Eine Hand war abgebrochen, ein Bein musste ich neu machen und die ganze Plastik war zerkratzt. Dies erschwerte mir die Reparatur. Die Havel-Plastik wurde von Barbara Dovschowa als Hausarbeit an der Uni erstellt. In jener Zeit, in der sie an dem Werk zu arbeiten begann, wurde gerade das 20-jährige Jubiläum der Samten Revolution gefeiert, erzählt die Bildhauerin. Und deswegen sei ihr niemand andere als Václav Havel eingefallen, als sie die Aufgabe erhielt, eine Statue zu gestalten. Sie habe ihn jedoch eher als einen Literaten gezeigt als einen Staatsmann, meint die Studentin. Ich habe seine Werke gelesen und ich habe den Dokumentarfilm Bürger Havel gesehen. Aus beidem habe ich den Eindruck gewonnen, dass er ein unheimlich sympathischer Mensch sein muss. Ich habe an der Statue den literarischen Aspekt hervorgehoben. Auf das Sakko habe ich Ausschnitte aus Havels Stück Der Abgang gedruckt und in der Hand trägt er eine Mappe. Dies ist das Attribut eines Literaten. Während der Arbeit an der Plastik informierte die Bildhauerin Václav Havel fortlaufend über die Entstehung des Werks und schickte ihm auch eine Dokumentation. An der Statue aus Polyesterharz habe sie damals mehr als 2 Semester lang gearbeitet. Das wieder instand gesetzte Werk platzierte die Bildhauerin absichtlich im Café Slavia. Der Hauptgrund war, dass ich gelesen hatte, dass Václav Havel das Café Slavia gern besucht. Das Café Slavia war in der Vergangenheit ein beliebter Treffpunkt von Schriftstellern und Theaterleuten. Zu seinen Stammgästen gehörten beispielsweise der Nobelpreisträger Jaroslav Seifert oder der international anerkannte Künstler und Dichter Jiří Kolář. Václav Havel traf sich im Slavia mit seinen Freunden in der Dissidentenzeit und besuchte das Café auch nach der Wende noch gerne.
Martina Schnalberg-Gobber über das vorübergehende Denkmal des Ex-Präsidenten im Café Slavia auf der Národní straße, das bis Ende September zu sehen sein wird. Sie hören weiterhin Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Noch während Havels Amtszeit, vor mehr als 16 Jahren, kam der deutsche Rechtsanwalt Arthur Braun nach Prag. Seitdem berät er als Experte für Wirtschaftsrecht von der Moldau aus grenzüberschreitend sowohl deutsche als auch tschechische Geschäftsleute und Unternehmen. In dieser Zeit hat sich ein reichhaltiger Fundus an Erfahrungen bei ihm angesammelt. Ein Grund für Radio Prag, wieder einmal in seiner Kanzlei vorbeizuschauen. Wir wollten wissen, wie erfolgreich sich inzwischen die tschechischen Unternehmer und Firmen auf dem deutschen Markt behaupten können. Das Gespräch mit ihm führte Lothar Martin. Alles Weitere hören Sie jetzt in der aktuellen Ausgabe unseres Wirtschaftsmagazins.
Wirtschaftsmagazin.
Herr Braun, wir sind jetzt schon im Jahr 2011 angelangt. Das heißt, wir sind schon über 20 Jahre weg seit der politischen Wende, auch in der damaligen Tschechoslowakei. Das heißt, es hat sich hierzulande vieles geändert, auch im Geschäftswesen, in der Wirtschaft. Kann man seit 1990 ganz andere Wege gehen? Und der größte Wirtschaftspartner für Tschechien ist natürlich auch schon wegen der geografischen Lage Deutschland. Und da haben sich ja für die Tschechen auch ganz neue Möglichkeiten ergeben, nämlich dann auch mit Deutschland viel enger zu kooperieren, Wirtschaftsverträge zu schließen und so weiter, also auch in Deutschland zu investieren. Wie lange läuft das eigentlich schon ganz gut und welche Fehler machen tschechische Investoren aber dennoch, wenn sie in Deutschland investieren wollen?
Also die Tschechen sind ja seit einigen Jahren auch in größerem Maße in Deutschland tätig. Jetzt nicht nur Chess bei Mibrak beispielsweise, aber auch viele tschechische Firmen, die anfangen, Betriebe aufzukaufen, vielleicht auch gerade Vertriebsnetzwerke aufzubauen, weil sie einfach gemerkt haben, die klassische Situation wie in den 90er Jahren, dass ich nur billig in Tschechien produziere und dann mit geringer Marge nach Deutschland verkaufe, ist bei weitem nicht so gut, wie wenn ich selbst verkaufe auf dem deutschen Markt. Und wenn ich inzwischen dann auch die Qualitätsmaßstäbe der deutschen Firmen schaffe, dann kann ich genauso gut direkt auf dem Markt verkaufen. Erleichtert wird das natürlich alles durch die EU. Letztendlich sind die Wartezeiten an der Grenze erheblich geringer geworden. Jeder tschechische Handwerker kann tätig werden. Die Normen sind angepasst worden. Und man muss sagen, auch die tschechischen, sowohl Techniker als auch Betriebswirte, haben sich professionalisiert. Inzwischen sind natürlich jetzt auch weiter im Geschäftsleben, können jetzt auf gleicher Ebene mit deutschen großen Firmen verhandeln oft.
Sie haben es gesagt, also tschechische Unternehmen, die gemerkt haben, es geht also nicht nur darum, wie Sie gesagt haben, nur hier billiger produzieren und verkaufen, sondern die mit richtigen Konzeptionen nach Deutschland gehen, die haben jetzt große Chancen. Trotzdem meine Frage, was werden immer noch für Fehler gemacht? Denn es ist immer noch zu hören, so große Erfolge von tschechischen Firmen in Deutschland hört man noch nicht. Wo liegen vielleicht noch die Fehler, die gemacht werden, um deutlicher auf sich aufmerksam zu machen?
Ich bin hier natürlich als Rechtsanwalt. Insoweit möchte ich weniger über geschäftliche Fehler sprechen. Es gibt ab und zu natürlich trotzdem noch kulturelle Unterschiede. Viele, gerade mittelständische tschechische Firmen, unterschätzen immer noch die Bedeutung von Verträgen. Und es ist ein Vorurteil, aber es stimmt in der Praxis trotzdem auch. Die Deutschen haben größere Ansprüche, was Genauigkeit angeht, was Papierkram angeht. Und da kommen die tschechischen Firmen dann ab und zu doch wieder ein bisschen schlecht weg. Vor allem ist ein Punkt, den ich häufig bemerke, wenn ich tschechische Mandanten berate in Deutschland. Es werden Mängel irgendwie produziert und die Tschechen gehen völlig unprofessionell mit den Mängeln zu. Und deswegen kürzt die Käuferseite in Deutschland ihnen die Rechnung um 20%, 30%, 40%, statt dass man die Mängel von Anfang an offensiv beseitigt und sich einigt. Da ist einfach häufig auch wieder die Erfahrung, was ich mit der Firma in meinem Nachbarort über ein Bier ausmachen kann, Probleme zu lösen, funktioniert einfach nicht, wenn ich einen deutschen Global Player habe, der ganz klar nach Beschaffungswesen vorgeht, der seine ganz klaren Maßstäbe hat und natürlich dann auch seine Rechte als Käufer ziemlich einseitig durchsetzt. Die zweite Sache ist, dass auch die tschechische Seite häufig einfach zu wenig von vornherein auf den Vertrag nimmt. Man unterschreibt einfach alles, was vorgelegt wird. Man akzeptiert einen Gerichtsstand in Deutschland, ohne sich bewusst zu machen, dass man dann in Deutschland streiten muss. Sind die Gerichte zwar vielleicht besser, vielleicht auch oder ganz sicher auch schneller, sogar auch billiger. Allerdings heißt es natürlich für mich als tschechische Firma, wenn ich 2000 Euro Mangel habe, müsste ich dann nach Krefeld oder wo auch immer hinfahren zum Gericht und zu streiten. Natürlich macht es keiner. Also muss ich eher die 2000 Euro Reduktion meines Käufers hinnehmen.
Und kommen wir da auch mal zu diesem Positiven, denn der europäische Markt bietet ja auch Chancen. Wir sprechen jetzt hier vom deutschen Markt. Welche Chancen haben tschechische Firmen, sich zum Beispiel ein gutes Vertriebsnetz in Deutschland aufzubauen?
Das Interesse an guten Produkten ist da. Ich meine, es gibt ja tschechische Firmen, die es schaffen, Schwimmbäder nach Spanien zu liefern. Es gibt genügend tschechische Automobilzulieferer, die auch aufbauen in Tschechien. Mandanten von mir haben Internet-E-Shops von Tschechien aus, die nach Deutschland liefern. Es gibt im Grunde für die kreativen Unternehmer gibt es immer noch sehr, sehr große Chancen. Die tschechische Seite hat halt noch immer einen gewissen Kostenvorteil, weil das Lohnniveau einfach niedriger ist als in Deutschland. Und wenn man da mit den richtig guten deutschen Verkäufern zusammen auftritt und wirklich Qualität liefert, dann haben die extrem gute Chancen. Ich denke, tschechische Qualität hat sich auch inzwischen durchaus ein gutes Renommee erworben. Es ist also nicht mehr so, dass die Produkte auf deutsche Lkw umgeladen werden müssen, um Reklamationen zu verhindern, weil man sagt, aus Tschechien kommt Schund. Also da wissen inzwischen die großen Firmen letztendlich auch, dass auch tschechische Unternehmen genauso in der Lage sind, nicht alle tun es, aber zumindest in der Lage sind, die Mängel auf, was ich ein Teil pro 1 Million herunter zu reduzieren. Tschechien hat per se zunehmend einen guten Ruf in Deutschland. Jetzt ist die Frage natürlich, für welche Bereiche. Klar, als Kleidung, Textil wird niemals so sexy sein wie jetzt italienische Textilien. Aber im klassischen Bereich, wo die tschechische Stärke ist, Metall, Automobilzulieferer, da sehe ich immer noch sehr, sehr gute Chancen.
Sie haben gerade die Bereiche genannt. Frage ich mal anders noch, die tschechischen Firmen, die dann auf dem deutschen Markt sich niederschlagen wollen, mit welchen Überraschungen müssen Sie allerdings noch rechnen, wenn Sie dort eine Firma aufbauen wollen? Auf was müssen Sie achten?
Zum einen müssen Sie wissen, dass natürlich in Deutschland, wenn Sie eine Gesellschaft gründen, dass sich diese nach deutschem Gesellschaftsrecht richtet. Da gibt es ein bisschen andere Verhältnisse, nicht unbedingt komplizierter, aber anders als in Tschechien. Weiterhin haben sie oft Probleme mit deutschem Arbeitsrecht, weil man als tschechischer, gerade mittelständischer Unternehmer einfach davon ausgeht, man kann seine Leute unbegrenzt feuern, wie man will. Man kann relativ hart sein. Und für Tschechien ist es unvorstellbar oder sehr selten zumindest, dass ein entlassener Arbeitnehmer sofort zu Gericht geht, wie in Deutschland schon vom Gesetz her eigentlich ein Drittel aller Fälle zum Gericht gehen. Weiterhin machen manchmal tschechische Unternehmen auch den Fehler, dass sie ohne lokale Hilfe versuchen aufzubauen. Das funktioniert natürlich auch nicht, aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Also wenn ich auf einen ausländischen Markt gehe, muss ich ehrliche und gute lokale Leute genauso in die Unternehmensleitung einbeziehen. Aber ansonsten denke ich wirklich, wenn die tschechischen Firmen die Kapazitäten haben und wenn sie wissen, dass der deutsche Markt lohnend ist, dann werden sie es auch weiterhin systematisch und gut bewirtschaften.
Dazu vielleicht ganz passend, ich habe erst diese Woche eine Erhebung von der Deutschen Bundesanstalt für Arbeit gelesen, die jetzt mehr oder weniger, ich will nicht sagen kleiner, aber doch zugegeben haben, dass der Zustrom von osteuropäischen Arbeitskräften, mit dem man gerade auch im Facharbeitergebiet einige Lücken aufbessern wollte, gar nicht so groß ist, wie man befürchtet hat. Glauben Sie, dass da haben auch tschechische Unternehmen und Arbeitnehmer, die da entsprechend können, haben noch eine gute Chance? Und die zweite Frage dazu, war es vielleicht von Deutschland und Österreich, ich würde nicht sagen ein bisschen blauäugig oder sehr übervorsichtig, dass sie diesen Markt 7 Jahre mehr oder weniger geschlossen haben und jetzt kommen nicht mehr die besten Leute, weil die schon ganz woanders in Europa untergekommen sind?
Also die Ausschöpfung dieser Freizügigkeitsbeschränkung bis 2011 war ein großer Fehler, habe ich auch immer gesagt. Man hätte es nach 5 Jahren spätestens aufheben sollen. Es waren ja nicht nur Befürchtungen, sondern es waren vor allem auch große Hoffnungen auf deutscher Seite. Und ich habe vor der Freizügigkeit häufig in Deutschland Seminare gehalten, auch mit den Arbeitsämtern, weil die Arbeitgeber dringend Leute gesucht haben und die großen Hoffnungen waren eigentlich auf die tschechischen Arbeitskräfte, dass da jetzt qualifizierte, motivierte Leute kommen, nicht um den Lohn zu drücken, sondern weil überhaupt keine vorhanden waren. Weil trotzdem die auch wissen, das sind Leute, die aus einer normal relativ guten Werkethik fleißig sind auf gut Deutsch, die auch meistens Grundkenntnisse an Deutsch haben. Also es waren große Hoffnungen da, die aber immer noch bei weitem nicht erfüllt sind. Ich war bei Jobmärkten in Furt im Wald und wo auch immer. Die deutschen Arbeitgeber haben groß investiert, um sich zu präsentieren mit minimalem Erfolg. In der Zukunft wird es vielleicht schrittweise ein bisschen rüber tröpfeln über die Grenze. Letztendlich ist es einfach eine weitere Chance für qualifizierte Arbeitnehmer, dass sie nach Deutschland gehen. Aber ich muss immer noch sagen, genau wie bei innertschechischen Umzügen scheint auch die Mobilität immer noch so gering. Also ich verstehe es nicht, warum Leute in Přeclav sind und für 16.000 Kronen arbeiten, wenn sie eigentlich in einer Stunde in Wien sein könnten und das doppelte Gehalt kriegen. Aber es ist letztendlich halt die wirtschaftliche Entscheidung. Man bleibt, wo man es gewohnt ist und man ist halt zumindest am Abend um 4 Uhr wieder zu Hause. Vielleicht ist das die Motivation, weswegen auch viele der deutschen Hoffnungen enttäuscht waren, dass jetzt plötzlich die qualifizierten Arbeitskräfte aus dem Osten reindringen. Im Gegenteil natürlich, es waren Befürchtungen auf Seiten der tschechischen Arbeitgeber, dass plötzlich die besten Leute nach Deutschland gehen, dass plötzlich die Löhne wieder erheblich erhöht werden müssen, gerade im Grenzland. Hat sich aber bis jetzt auch noch nicht so sehr realisiert. Einfach weil wir eine Angleichung haben, dass das Lohnniveau nicht mehr so katastrophal ist wie Anfang der 90er Jahre.
Das Interview mit Rechtsanwalt Braun führte Lothar Martin. Damit sind wir heute schon am Ende des publizistischen Teils unserer Sendung. Bis zu unserer nächsten Sendung heißen wir Sie gerne auf unserer Website www.radio.cz willkommen. Dort finden Sie unter anderem regelmäßig aktualisierte Nachrichten sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Durch die Sendung führte sie Marco Zimmermann. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.